Ja, ihr Lieben, wir wollen fortfahren mit der Betrachtung von Psalm 110. Ihr dürft gerne eure Bibeln aufschlagen und mitlesen. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Ein Psalm Davids. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges. In heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tage seines Zorns. Er wird Gericht halten unter den Heiden. Es wird viele Leichen geben. Er zerschmettert das Haupt über ein großes Land. Er wird trinken aus dem Bach am Weg. Darum wird er das Haupt erheben. Nun, der 110. Psalm ist ein messianischer Psalm. Und dieser Psalm ist durch und durch ein prophetischer Psalm. Und nachdem Petrus und die anderen Jünger am Pfingsttag den Heiligen Geist empfangen hatten, steht Petrus auf, der einfache Fischer, und hält aus dem Stegreif eine Predigt. Und in dieser Predigt, da zitiert er den 110. Psalm. Und da heißt es in Apostelgeschichte 2, 34 bis 36 in der Predigt des Petrus: Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So sollst du nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und die Reaktion, ich glaube, ihr kennt alle die Geschichte, die lesen wir dann in den Versen 37 bis 41. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung an euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und auch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen nun, die bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also stellt euch das einmal vor, 3000 Seelen bekehren sich durch eine Predigt. Ich habe heute so den Eindruck, heute muss man 3000 Mal predigen, bis sich einer bekehrt. Ist es interessant, dann wird in der Apostelgeschichte das Gemeindeleben beschrieben. Und da heißt es in Apostelgeschichte 2, 42 bis 43, direkt an die verlesenen Verse: Und sie, die Bekehrten, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und es kam Furcht über alle Seelen, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Und da sehen wir zwei ganz wichtige Dinge. Erstens, gesunde Gemeinde steht auf diesen vier Fundamenten, nämlich auf der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft untereinander, im Brotbrechen und in den Gebeten. Aber zweitens, und das ist auch ein wichtiger Punkt, der Text sagt uns: Viele Wunder und Zeichen geschahen durch wen? Habt ihr aufmerksam zugehört? Durch die Hand der Apostel. Und das ist gerade in einigen Kreisen, in den pfingstlich-charismatischen Kreisen, so dieser Irrtum, dass man meint, dass heute jedes Glied der Gemeinde an jedem Ort und zu jeder Zeit Wunder und Zeichen wirken kann. Aber wenn wir hier die Bibel genau studieren, und das ist so wichtig, die Lehre der Apostel, dann sehen wir eines, dass die Wunder und Zeichen weit über 90% durch den Messias und durch die Apostel gewirkt wurden. Wir befinden uns hier ja noch in der apostolischen Zeit und schon in der apostolischen Zeit traten ja die Zeichen und Wunder zurück. Und so müssen wir die Schrift doch sehr gründlich studieren und können nicht einfach einzelne Verse oder Teilverse aus der Bibel herausgreifen und daraus dann falsche Schlüsse ziehen. Also Psalm 110 hatte sich hier in dieser Situation Apostelgeschichte 2 die Geburtsstunde der Gemeinde erfüllt. Der Messias der Juden, der Priesterkönig nach der Ordnung Melchisedeks, der Erlöser der Welt, der war gekommen, er war am Kreuz von Golgatha gestorben, am dritten Tage auferstanden, er fuhr am 40. Tage auf in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes des Vaters und von dort sandte er 10 Tage später den Heiligen Geist, die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Und dann wissen wir aus dem Epheserbrief aus Kapitel 1, Vers 22 bis 23, dass der Vater alles den Füßen seines Sohnes Jesus Christus unterworfen hat und ihn als Haupt über die Gemeinde gegeben hat, die sein Leib ist. Und das bedeutet, dass jedes Glied der Gemeinde verbunden ist mit dem Haupt, der zu Rechten des Vaters sitzt. Es ist also nicht so, dass der Herr Jesus weit, weit weg im Himmel auf dem Thron sitzt und wir sind weit, weit hier unten auf Erden, sondern wir haben eine direkte Verbindung zum Haupt und das Haupt hat eine direkte Verbindung zu uns durch den Heiligen Geist. Wir wissen aus den Hinweisen auf Psalm 110 im Hebräerbrief, dass Jesus hinfort wartet, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Gott in seiner Langmut erhält das Gericht noch zurück, weil er will, dass noch viele Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber bis der Herr wiederkommt, sind wir, die Gemeinde Jesu, hier auf Erden. Wir sind sozusagen die Bodentruppen Gottes hier auf Erden. Wir sind das Volk, von dem der dritte Vers im Psalm 110 spricht. Dein Volk ist willig, am Tag deines Kriegszuges, in heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Diese Bibelstelle hat sich am Tag zu Pfingsten erfüllt. Und der Heilige Geist, das ist die Kraftausrüstung der Gemeinde Jesu Christi. Das also zeigt uns der dritte Vers aus diesem 110. Psalm. Und heute Abend wollen wir uns dem vierten Vers zuwenden. Und dieser Vers, der rückt nun erneut den Messias in den Mittelpunkt. Das ist übrigens auch die Mitte dieses Psalms. Es gehen diesem Vers 4 3 Verse voraus und diesem Vers 4 folgen noch einmal 3 Verse. Also hier haben wir sozusagen die Mitte dieses 110. Psalms. Und dieser Vers zeigt uns nun nicht nur einen König, dass Jesus der König der Könige ist, der Herr der Herren, sondern dieser Vers zeigt uns, dass dieser König auch ein Priester ist. Und somit sehen wir, der Herr Jesus Christus ist ein Priesterkönig. Der Herr hat geschworen, es wird ihn nicht gereuen, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Von diesem Melchisedek hörte man 1000 Jahre nichts mehr. Das erste Mal kommt der Melchisedek in 1. Mose 14 vor, in dieser Geschichte mit Abraham. Und dann hört man 1000 Jahre nichts mehr. Und plötzlich aus dem Nichts, in einem Psalm von David, der 1000 Jahre später lebte, wird dieser Melchisedek wieder erwähnt. Also dieser Melchisedek, diese geheimnisvolle Person, diese geheimnisvolle Gestalt, die lebte etwa um 2000 vor Christus, sie begegnete dem Abraham, verschwindet dann auch sofort wieder von der Bühne der Heilsgeschichte und dann hört man 1000 Jahre nichts mehr. Und David unter der Inspiration des Heiligen Geistes spricht diesen Psalm und dann hat er diesen Vers, du bist Priester nach der Weise Melchisedeks. Im Alten Testament wird dieser Melchisedek gerade zweimal erwähnt. Das ist alles. In diesen Jahrhunderten der Heilsgeschichte Gottes. Im Neuen Testament, da lesen wir im Hebräerbrief insgesamt 9-mal von diesem Melchisedek. Also ist das doch offensichtlich eine entscheidende, wichtige Gestalt der Bibel, denn sonst würde der Hebräerbrief diese Person nicht so häufig wieder aufgreifen. Und zwar in den Kapiteln 5, 6 und 7, ganze 3 Kapitel, widmet der Hebräerbrief dieser geheimnisvollen Gestalt. Wir wissen aus dem Alten Testament, dass es den Königen nicht erlaubt war, Priester zu sein, und Priestern war es nicht erlaubt, Könige zu sein. Das war eine ganz klare und eindeutige Trennung im Alten Bund. Aber da gibt es diese Geschichte des Usias, ein König von Juda, und in 2. Chronik 26, in den Versen 16 bis 21, kann man seine Geschichte nachlesen. Und da heißt es, als er aber stark geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben, und er versündigte sich an dem Herrn, seinem Gott, indem er in die Tempelhalle des Herrn ging, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Aber der Priester Asaja ging ihm nach und 80 Priester des Herrn mit ihm, vortreffliche Männer. Die traten dem König Usia entgegen und sprachen zu ihm: Usia, es steht dir nicht zu, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die zum Räuchern geheiligt sind. Verlasse das Heiligtum, denn du hast dich versündigt, und das bringt dir vor dem Herrn keine Ehre. Aber jetzt hört einmal die Reaktion von diesem König. Da wurde Usia zornig, während er die Räucherpfanne in seiner Hand hielt, um zu räuchern. Als er aber seinen Zorn gegen die Priester ausließ, da brach der Aussatz an seiner Stirn aus vor den Augen der Priester im Haus des Herrn beim Räucheraltar. Denn als sich der Oberpriester Asaja und alle Priester zu ihm hinwandten, siehe, da war er aussätzig an seiner Stirn. Da jagten sie ihn rasch hinaus, und auch er selbst machte sich schnell davon, weil der Herr ihn geschlagen hatte. Und dann heißt es in Vers 21, so war der König Usia aussätzig bis zum Tage seines Todes und wohnte als Aussätziger in einem abgesonderten Haus, denn er war vom Haus des Herrn ausgeschlossen, und sein Sohn Jotham stand dem Haus des Königs vor und richtete das Volk des Landes. Der König konnte nicht einfach für sich beanspruchen, ich übe jetzt auch priesterliche Tätigkeiten aus. Nun, das mosaische Gesetz hatte das ja fest verordnet. Mose empfing die Gebote Gottes, und darin war ganz klar und eindeutig geregelt, die Leviten, sie durften als Priester dienen, und alle Nachkommen aus dem Hause Aarons, sie durften als Hohepriester im Tempel dienen. Und alle, die aus dem Stamm Juda hervorgingen, aus dem Hause Davids, die sollten einen Nachfolger auf dem Königsstuhl für Israel darstellen. Nun, bis heute gründen die Juden ihren Glauben auf den kommenden Messias an eine Prophetie des Alten Bundes, nämlich aus 2. Samuel 7, die Verse 12 bis 16. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird. Und ich werde sein Königtum befestigen. Der, damit war Salomo, das Kind Davids gemeint, der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe. Sondern dein Haus, das ist das Haus Davids, und dein Königreich, das ist das davidische Königreich, sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Und aus diesem Hause Davids sollte einmal der Messias kommen. Die Juden warten noch darauf. Wir wissen, der Messias ist in Jesus Christus schon gekommen. Aber keiner der Könige hatte das Recht, priesterliche Dienste auszuüben. denn das war im Gesetz verordnet, das durften nur die Leviten. Aber nun, als die Zeit erfüllt war, kam der Messias Jesus Christus aus dem Stamm Juda, und er war mehr als ein König, denn der Psalm 110 hat es bereits vorhergesagt. Dieser Messias, der kommende Messias, er wird nicht nur König sein, sondern er wird Priester sein nach der Weise Melchisedek. Und das bedeutet, dass Jesus Christus nicht nur König, sondern auch Hohepriester in einer Person war. Und um seinen Ratschluss zu bekräftigen, bezeugt Gott dies mit einem Eidschwur. Und das tat Gott nicht immer. Das mosaische Gesetz ist an keiner einzigen Stelle mit einem Eidschwur bestätigt worden, aber die Berufung des messianischen Königssohnes zum Hohepriester, diese Berufung, die hat Gott mit einem Eidschwur bestätigt. Der Hebräerbrief greift nun diese geheimnisvolle Gestalt Melchisedek auf, und wie ich bereits sagte, in drei Kapiteln legt der Schreiber des Hebräerbriefes, wahrscheinlich Paulus, diese Gestalt näher dar und zeigt uns, was die Schattenbilder eigentlich zum Ausdruck bringen wollten. Da lesen wir in Hebräer 6, Vers 13 bis 20. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er, da er bei keinem Größeren schwören konnte, bei sich selbst. Also Gott schwört bei sich selbst und sprach: Wahrlich, ich will dich reichlich segnen und mächtig mehren. Und da jener auf diese Weise geduldig wartete, erlangte er die Verheißung. Denn Menschen schwören ja bei einem Größeren. Und für sie ist der Eid das Ende alles Widerspruchs und dient als Bürgschaft. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung in noch stärkerem Maße beweisen wollte, wie unabänderlich sein Ratschluss ist, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung haben. Wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht bis ins Innere hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. War das Reden Gottes ausschließlich für Abraham eine starke Ermutigung, wie es hier im Text heißt? Auch da, ihr Lieben, ist es so wichtig, den Text genau zu lesen. In Vers 18, da heißt es nämlich, damit wir, ja, wer ist denn wir? Wir, das ist die Gemeinde Jesu. Gott hat sich nicht mit einem Eidschwur noch einmal zusätzlich dem Abraham zugewandt, sondern er sah schon darüber hinaus die Erfüllung von Psalm 110, nämlich die Geburtsstunde der Gemeinde. Und das, was damals geschah im Alten Bund, das hat eine Bedeutung für uns heute. Damit wir als Gemeinde Jesu durch zwei unabänderliche Handlungen eine starke Ermutigung haben. Also wenn wir die Geschichten aus dem Alten Bund lesen, wenn wir Abraham lesen, wenn wir Psalm 110 lesen, dann werden auch wir als Gemeinde bestärkt, auch wenn das Reden Gottes schon Jahrtausende zurückliegt. Was Gott für Abraham war, das ist er für dich und für mich. Was Gott für Abraham tat, tat er für dich und für mich. Und was Gott Abraham verheißen hat, das hat er auch dir und mir verheißen, denn Abraham ist ja der Vater aller Glaubenden. Und dann heißt es weiter in Vers 18, wir, also wieder die Gemeinde, wir, die Gläubigen, nicht die alttestamentlichen Gläubigen, nicht der Abraham vor 4000 Jahren, nein, wir, die neutestamentlichen Gläubigen, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Und nun setze einmal das Wort Ich ein in diese biblischen Texte und lies mal zu Hause für dich diese biblischen Texte in der Ich-Form. Also wenn ich diesen Vers noch einmal in der Ich-Form lesen würde, würde sich das so anhören: Damit ich durch zwei unabänderliche Handlungen, in denen Gott unmöglich lügen konnte, eine starke Ermutigung habe. Ich, die ich meine Zuflucht genommen habe, die dargebotene Hoffnung zu ergreifen. Also nimm das Wort mal ganz persönlich für dich und setze mal die Ich-Form in manche biblischen Texte ein. Also hier sehen wir diese herrliche Wahrheit: Du hast deine Zuflucht in der dargebotenen Hoffnung ergriffen. Du hast als Sünder in Jesus Zuflucht gefunden. Und da musste ich so denken an die Zufluchtsstätte im Alten Bund. Der Alte Bund ist ja voller Schattenbilder auf Jesus Christus, auf die Erlösung durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha hin. Und im Alten Testament, da gab es Zufluchtsstätte, insgesamt 6 Stück. Und wenn ein Israelit einen Menschen aus Versehen getötet hatte, also im Falle von Totschlag, nicht von Mord, Mord verdiente die Todesstrafe im Alten Bund, aber bei Totschlag, da konnte ein Israelit sich in eine Zufluchtsstadt flüchten. Und dort war er sicher. Und das Gesetz regelte es so, das mosaische Gesetz, dass dort keiner diesem Menschen das Leben nehmen konnte. Also wollte jemand Blutrache an dieser Person verüben, durfte er es nicht, denn es war nach dem mosaischen Gesetz strikt verboten. Aber nun lesen wir etwas Interessantes. Es war so, wenn dieser Mann nun in einer Zufluchtsstadt war, dann musste er dort nicht bis zum Lebensende bleiben, sondern das mosaische Gesetz hatte da eine bestimmte Verordnung. Und zwar musste er nur bis zum Tod des Hohepriesters in dieser Stadt bleiben, der, so heißt es in 4. Mose 35, 25, mit dem heiligen Öl gesalbt war. Also solange ein Hohepriester diente, der mit heiligem Öl gesalbt war, der einmal im Jahr in das Allerheiligste hineintrat, so lange musste dieser Mann in dieser Stadt ausharren. Aber wenn der hohe Priester einmal starb, dann konnte er die Zufluchtsstadt wieder verlassen und durfte zurück in seine Heimatstadt und niemand durfte an ihm Blutrache üben. Jesus Christus ist unser hohe Priester. Und weil er ewig lebt, haben wir in Ewigkeit eine Zufluchtsstadt. Das heißt, wir sind auf ewiglich geschützt. Unser Hohepriester wird nicht sterben. Die Hohepriester des Alten Bundes, irgendwann starben die und dann trat der nächste Hohepriester in sein Amt ein. Psalm 46, 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewahrt in Nöten. Und nun lasst uns auch die Verse 19 bis 20 in Hebräer 6 noch einmal in der Ich-Form lesen. Vers 19. Diese Hoffnung halte ich fest als einen sicheren und festen Anker. Seht ihr, da wird der Glaube persönlich, da wird er greifbar. Du, da spricht Gottes Wort, da spricht Gottes Geist zu dir in dein Herz. Du sollst diese Zuversicht festhalten als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang, wohin Jesus als Vorläufer für mich eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist nach der Weise Melchisedeks. Ihr Lieben, eigentlich gewaltige Worte. Da sitzt also Jesus, der König der Könige, der Herr der Herren, zur Rechten des Vaters im Himmel und er herrscht inmitten seiner Feinde. Und nichts geschieht hier auf Erden, was nicht durch seine Hände geht. Nichts geschieht hier auf Erden, was Gott nicht zulässt. Und zugleich tut unser Priesterkönig Jesus Christus Fürbitte für dich und für mich. Er tritt für dich ein vor dem Vater und weil er durch das Kreuz einen neuen und lebendigen Weg geschaffen hat, haben wir direkten Zugang zum Vater im Himmel. So sagt es die Heilige Schrift. Und nun sagt uns die Schrift, dass wir alle, jeder Einzelne, einen Anker hat. Unsere Hoffnung ist ein Anker. Nun, wir müssen nicht oben aus dem Norden kommen, aus Hamburg, da wo die vielen Schiffe ankommen und hin und her fahren, was ein Anker ist, das wisst ihr auch im Erzgebirge, oder? Und ein Anker, der wird ja aus dem Schiffskörper herabgelassen auf den Grund. Und warum? Er soll ein Schiff ja fest verankern. Interessant, was ich auch nicht wusste, dass ein Anker, der ja im Vergleich zu einem riesigen Schiff eigentlich eine relativ kleine Masse darstellt, aber ein Anker kann tatsächlich die zehnfache Menge eines Schiffes festhalten. Also wenn ein Schiff eine Tonne wiegt und du lässt diesen kleinen Anker hinab auf den Meeresgrund, der hat ja solche Haken, das ist ganz bewusst so gemacht, dann verhakt sich dieser Anker im Meeresgrund und dann kann dieser Anker, auch wenn ein Sturm kommt, dann kann der ein Schiff, das eine Tonne wiegt, da kann der 10 Tonnen Gewicht halten, ohne dass der Anker sich losreißt. Also dieser kleine Anker ist ein fester Halt. Und nun nimmt der Schreiber des Hebräerbriefes dieses Bild und sagt, auch ihr als Gläubige, eure Hoffnung auf Jesus Christus ist so ein Anker. Und dieser Anker, den werfen wir nicht nach unten, wie bei den Schiffen, sondern der Anker, der wird nach oben im Glauben ausgeworfen. Und dort oben ist dieser Anker, direkt beim Vater. Und der Anker, der ist stabil. Der ist noch stabiler als ein Schiffsanker, weil der Herr herrscht inmitten seiner Feinde. Und da haben wir unsere Gewissheit der Bewahrung des Schutzes durch Jesus Christus. Und nun heißt es, dass dieser Anker hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Warum schreibt der Hebräerbrief dies eigentlich? Vers 20, wohin Jesus als Vorläufer für mich eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist nach der Weise Melchisedeks. Was ist denn mit dem Vorhang des Allerheiligsten passiert, als Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist? Er wurde damals zerteilt. Aber warum erwähnt jetzt der Schreiber des Hebräerbriefes das? Dieser Vorhang übrigens, der war ja sehr dick, etwa 10 Zentimeter dick. Er war ja mehrere Meter breit und mehrere Meter hoch. Der war so schwer, man musste die mit Ochsengespann hochziehen. Das konnte man nicht so mit 2, 3 Mann schaffen. Ja. Also dieser gewaltige, schwere, große Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligsten trennte, als Jesus am Kreuz von Golgatha seinen letzten Atem holte und sagte, es ist vollbracht, wurde er in der Mitte zerteilt und er zeigte, jetzt ist der Weg zum Allerheiligsten offen, der Weg zum Vater ist offen. Ich glaube, dass der Schreiber des Hebräerbriefes diese Wahrheit seinen Empfängern noch einmal so richtig vor Augen führen wollte. Dass sie sich noch einmal daran erinnern sollten, dass dieser Vorhang wirklich nun beseitigt war. Und dass dieser Anker hinter den Vorhang reicht. Der fromme Jude in dieser Zeit, der kannte sich ja aus mit dem Tempel und all diesen Dingen. Und er wusste, das Allerheiligste war vom Heiligtum getrennt. Aber nun sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, nein, hör einmal, du als Gläubiger, du als Erlöster, dein Anker der Hoffnung, der reicht wirklich bis hinter den Vorhang, da, wo dieser allerheiligste Raum war, wo nicht einmal der Hohepriester oder der Hohepriester durfte nur einmal im Jahr dort eintreten, musste selber für sich Opfer bringen und man wusste nie, kommt er wieder lebendig raus. Aber jetzt ist für uns alle dieser Weg offen und unsere Hoffnung, die ist fest verankert, direkt beim Vater, direkt hinter dem Vorhang. Dieser neue Weg direkt zum Vater, dieser neue Weg in das Allerheiligste, der steht uns im neuen Bund in jedem Augenblick offen. Du kannst zu jedem Augenblick im Glauben direkt hinter den Vorhang, direkt ins Allerheiligste, direkt in die Gegenwart des Vaters und des Sohnes treten. Nun, dann heißt es weiter hier im Hebräerbrief, dass Jesus für uns als Vorläufer in das himmlische Heiligtum hineinging. Auch das ist ein interessantes Wort, Vorläufer. Das griechische Wort bezeichnete in der Zeit Jesu Boote, die in einen Hafen einfuhren, die für die großen Schiffe zu klein waren. Es gab also manchmal sehr große Schiffe und eine sehr kleine, enge Hafeneinfahrt. Und weil diese großen Schiffe nicht hineinkamen, dann kamen diese Vorläuferboote, so nannte man die, und die luden den Anker auf, fuhren dann in den Hafen hinein und warfen dort den Anker im Hafen. Und so war also dieses große Schiff mit dem Hafen verbunden. Und das Schiff konnte nicht mehr weggetrieben werden. Und seht einmal, auch das ist doch ein schönes Bild, wie Jesus als Vorläufer in das himmlische Heiligtum hineingeht und uns verbindet mit dem Hafen der Seligkeit. Wir dürfen wissen, wir sind mit unserem Anker verbunden, mit dem Hafen der Seligkeit. Wir sind noch hier in diesem Völkermeer, das unruhig ist, das große Wellen schlägt. Das Völkermeer ist aufgewühlt und wir sind mitten in diesem aufgewühlten Völkermeer. Und dennoch dürfen wir wissen, unser Anker der Hoffnung, der ist fest verankert im Hafen der Ewigkeit dort oben bei dem Vater. Bis zur Zerstörung des jüdischen Tempels in Jerusalem im Jahre 70 nach Christus wurde ja das levitische Priestertum auf der Grundlage der mosaischen Ordnung praktiziert. Also etwa seit Mose 1,5 Jahrtausende. Gott hatte das Mose so aufgetragen. Mose schrieb es unter der Inspiration des Geistes nieder und so taten die Leviten und die Hohepriester aus dem Hause Aarons ihren Dienst. 1,5 Jahrtausende lang. Und nun kommt Jesus und Jesus wird selber zum Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Aber eigentlich hätte Jesus gar nicht Hohepriester werden dürfen. Denn er stammte ja aus dem Stamm, wer weiß es? Aus dem Stamm Juda. Er hätte auf dem Thron Davids sitzen dürfen. Das war seine Bestimmung. Aus dem Geschlecht Davids sollte der Messias kommen, so sagt es die Bibel. Aber vom Stamm Juda sagte das mosaische Gesetz nichts über Priestertum oder Hohepriestertum. Aber seht ihr, Jesus, er vereinigt dann beide Ämter, das Amt des Königs und des Herrschers und das Amt des Hohepriesters in einer Person. Ja, dann könnte man sich fragen, warum hat Gott denn das so gemacht? Er hätte doch auch sagen können, ja nun wird einmal ein Messias aus dem Stamm Levi kommen. Und er hätte das levitische Priestertum dann zur Blüte, zur Vollendung führen können. Er wäre der ideale, der vollkommene Priester und Hohepriester geworden. Ein Levit aus dem Stamm Levi, aber Gott handelt ganz anders. Und interessant, der Hebräerbrief stellt nämlich die gleiche Frage. Hebräer 7,11. Wenn nun durch das levitische Priestertum die Vollkommenheit gekommen wäre, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu wäre es noch nötig, dass ein anderer Priester nach der Weise Melchisedeks auftritt und nicht nach der Weise Aarons benannt wird? Ist genau die gleiche Frage. Warum kommt ein Priester aus dem Stamm Juda und er ist nach der Weise Melchisedeks ein Priester und nicht nach der alttestamentlichen Ordnung? Und dann beantwortet der Hebräerbrief diese Frage, Vers 12 bis Vers 17. Denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Denn derjenige, von dem diese Dinge gesagt werden, gehört einem anderen Stamm an, von dem keiner am Altar gedient hat. Denn es ist ja bekannt, dass unser Herr Jesus aus Juda entsprossen ist. Und zu diesem Stamm hat Mose nichts über ein Priestertum geredet. Und noch viel klarer liegt die Sache, wenn ein anderer Priester auftritt, von gleicher Art wie Melchisedek, der es nicht geworden ist aufgrund einer Gesetzesbestimmung, die auf fleischlicher Abstammung beruht, denn er bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Also diese alte levitische, aaronitische Priesterordnung, die beruhte auf einer fleischlichen Abstammung. Da wird einer geboren aus diesem Stamm Levi und er wird Priester und irgendwann stirbt er und dann kommt der Nächste und der stirbt wiederum und aus dem Hause Aarons das Gleiche. Da ist der Hohepriester, aber irgendwann stirbt er und dann kommt aus dem Hause Aarons der Nächste. Das ist eine fleischliche Ordnung, eine menschliche Ordnung, eine vergängliche, eine irdische Ordnung. Und darum musste Gott einen Priester nach der Weise Melchisedeks einsetzen. Denn dieser Priester nach der Weise Melchisedeks, er war Priester aufgrund eines unauflöslichen Lebens. Dieser Priester nach der Weise Melchisedeks war ein ewiger Priester. Er hatte nämlich kein Anfang und kein Ende. Er musste nicht sterben wie ein Mensch, sondern er lebte ewiglich. Und dann heißt es in Hebräer 7, 18 bis 19, damit erfolgt nämlich eine Aufhebung des vorher gültigen Gebotes wegen seiner Kraftlosigkeit und Nutzlosigkeit. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht, zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Und das heißt, das ganze mosaische Gesetz, diese ganzen Opferrituale, 1,5 Jahrtausende lang, all die Lämmer, die da geopfert wurden, all die Kälber, die dargebracht wurden, all die Riten, die im mosaischen Gesetz vorgeschrieben waren, all das war kraftlos, all das konnte nicht zur Vollkommenheit gebracht werden. Und darum musste dieses alttestamentliche Opfergesetz ein für alle Mal abgeschafft werden. Und dazu bedurfte es den Priester nach der Weise Melchisedeks. Und dann heißt es in Hebräer 7, 20 bis 21, und insofern dies, die Einführung einer besseren Hoffnung durch den Hohepriester Jesus Christus, nicht ohne Eidschwur geschah, denn jene, die levitischen Priester, sind ohne Eidschwur Priester geworden. Dieser aber, Jesus Christus, der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks, mit einem Eidschwur durch den, der zu ihm sprach. Der Herr hat geschworen und es wird ihm nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Gott bestätigte also die Einsetzung seines Sohnes als König zu seiner Rechten und als Hohepriester nach der Weise Melchisedeks durch einen Eidschwur. Im levitischen Priestertum wurde das Amt des Priesters von Geschlecht zu Geschlecht weitergegeben. Es wurde von Mensch zu Mensch übertragen. Aber keiner der Priester blieb und keiner der Hohepriester blieb. Aber im Hohepriestertum nach der Weise Melchisedeks war dieses Priesteramt von Anfang an ein ewigliches Amt, denn der Sohn Gottes ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und nun kommt die wunderbare Botschaft, Vers 25, daher kann er, Jesus, der Hohepriester, nach der Ordnung Melchisedeks, daher kann er auch diejenigen, und das bist du und ich, das ist die Gemeinde. Daher kann er auch diejenigen, die durch ihn zu Gott kommen, vollkommen erretten, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Und das ist die ganz neue große Botschaft, die der Herr Jesus Christus uns gebracht hat. Dass er uns vollkommen erretten kann. Vollkommene Errettung war im Alten Testament nicht möglich. Aber wir, die wir jetzt im neuen Bunde leben, wir haben diese vollkommene Errettung, weil wir ein vollkommenes Opfer haben, weil Jesus Christus am Kreuz von Golgatha sich als ein vollkommenes Opfer dargebracht hat. Vers 26 bis 28, denn ein solcher Hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel ist, der es nicht wie die Hohepriester täglich nötig hat, zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen, danach für die des Volkes, Denn dieses Letztere hat er ein für alle Mal getan, indem er sich selbst als Opfer darbrachte. Denn das Gesetz bestimmt Menschen zu Hohepriestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, der nach der Einführung des Gesetzes erfolgte, den Sohn, der in Ewigkeit vollkommen ist. Gott hat einen wunderbaren Heilsplan. Jahrhunderte nachdem das mosaische Gesetz gegeben wurde, gab Gott durch David seinen Eidschwur. Und als Jesus kam, erfüllte sich dieser Eidschwur. Du bist Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und dies tat Gott durch David unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Dieser messianische Psalm, der wurde gesprochen unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Das alttestamentliche Priestertum, das konnte immer nur zeitweise sühnen. Das neutestamentliche Priestertum, das vollkommene Opfer Jesu Christi, das rettet dich vollkommen. Hebräer 7,25, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Hebräer 10,12-14, er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt und erwartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er für die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Ihr Lieben, ihr seid für immer vollendet und geheiligt in Christus Jesus, so ihr im Glauben an Jesus Christus ausharrt. Aber was bedeutet das nun für uns? Ich weiß, viele Bibelstellen muss man nochmal nachlesen, muss man nochmal drüber nachdenken. Aber was bedeutet das für uns? Was nehmen wir praktisch mit? Diese Botschaft des Hebräerbriefes, dass wir vollkommene Errettung haben, keine unvollkommene Errettung. Und nun sagt uns ja Psalm 110, dass wir in heiligem Schmuck, im Zeitpunkt unserer Bekehrung direkt vor Gott treten können. In heiligem Schmuck. Wir werden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Der neue Mensch wird in uns geschaffen. Und am Kreuz von Golgatha, da geschah so unendlich viel mehr als nur, ja, mir sind die Sünden vergeben. Das ist ja so die Standardantwort der Leute, wenn ich sie frage, was ist denn am Kreuz von Golgatha geschehen? Ja, Jesus hat mir meine Sünden vergeben. Du, da geschah sehr, sehr viel mehr am Kreuz von Golgatha. Ja, Jesus hat dir und mir die Sünden vergeben, wenn du ihn im Glauben annimmst. Aber Jesus hat auch den Leib der Sünde, den alten Menschen mit ans Kreuz genommen. Deine alte Natur, der alte Adam. Also nicht nur deine Sünden, auch deine sündhafte Natur hat er ans Kreuz gebracht. Wir haben einen neuen inneren Menschen empfangen, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen, der heranwächst und dem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher wird. Ja, das alles kannte der alttestamentliche Gläubige nicht. Die Erneuerung des inneren Menschen, das war unmöglich im Alten Bund, weil die Opfer eben den Menschen nicht vollkommen machen konnten. Aber das Opfer Jesus hat uns vollkommen errettet. Es hat auch unseren alten Adam ein für alle Mal ans Kreuz getragen. Ja, und wir alle, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Ich sehe hier lauter königliche Priester vor mir sitzen. Ihr seid Könige, ihr werdet einmal herrschen mit Jesus und jeder von uns ist ein Priester, ein Levit in gewissem Sinne. Auch wir bringen geistliche Opfer dar. Und lasst mich schließen mit einigen kurzen Worten zu diesen wunderbaren Worten auch des Apostel Petrus in seinem ersten Petrusbrief, wo er uns sagt, dass wir ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum sind, ein heiliges Volk. Und nun hört einmal, ein Volk des Eigentums. Auch das ist etwas Wunderbares, was auf Golgatha passiert ist. Jeder einzelne von euch ist zu einem Volk des Eigentums geworden. Ihr gehört nicht mehr euch selbst, sondern ihr seid das Eigentum Jesu Christi. Und da ist etwas sehr, sehr Interessantes. Dieses Wort, das Petrus für Eigentum gebraucht, das ist kein gewöhnliches Wort. Also Eigentum, das kann uns viel bedeuten, das kann uns wenig bedeuten. Wir waren kürzlich bei einem Bruder eingeladen, der hat ein ganz neues Haus, schönes, großes Haus, und er hat gesagt, du, ich hänge da überhaupt nicht dran, das sind einfach nur ein paar Backsteine aufeinander und ein Dach drüber. Wenn der Herr mich ruft, woanders hin, dann lasse ich das hinter mir. Also Eigentum kann dir wichtig sein, es kann dir auch nicht wichtig sein. Und Eigentum kann einen Wert darstellen, es kann aber auch etwas Wertloses sein. Also ein Löffel für 50 Cent aus dem Aldi, wenn der kaputt geht, dann gehen wir in Aldi und kaufen das einfach nach. Aber Eigentum kann auch sehr kostbar sein. Es kann sehr teuer sein. Vielleicht sind sogar noch Erinnerungen damit verbunden. Und das ist uns dann etwas Wertvolles. Und wertvolles Eigentum, genau das ist das Wort, das der Apostel Petrus hier verwendet. Versteht ihr den Gedanken? Du bist nicht nur Eigentum Gottes, des Erlösers, sondern du bist wertvolles Eigentum Gottes. Du bist wertvoll in seinen Augen. Und vielleicht dachte Petrus an den Propheten Maleachi, als er dies schrieb, denn dort heißt es in Maleachi 3,17, und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Und da sagte Gott schon im alten Bund, mein Volk, mein Bundesvolk Israel ist mein Eigentum. Und dieses Eigentum, auch hier verwendet das Hebräische ein ganz besonderes Wort für besonders kostbares Eigentum. Die Bibel lehrt das schon im alten Bund, Volk Gottes ist dem Vater im Himmel kostbares Eigentum. Dieses Wort kommt im Alten Testament, dieses Wort für Eigentum in Maleachi, nur 8-mal vor. Ein Vers aus Prediger 2, Vers 8, da heißt es, ich sammelte mir auch Silber und Gold, Schätze, hier haben wir wieder dieses Wort für Eigentum, Schätze, besonders kostbares Eigentum der Könige und der Länder. Ja, was tun wir mit besonders kostbaren Dingen? Wir tun sie in unseren Safe oder Schließfach. Das lassen wir nicht einfach so rumlegen. Und seht ihr, das will die Schrift uns hier zum Ausdruck bringen. Wir sind besonders kostbares Eigentum in den Augen Gottes. Und darum bewahrt und behütet uns Gott auch in besonderer Weise. So wie wir kostbares Eigentum in den Safe, in die Schatzkammer oder an sichere Orte tun, so hat der Herr seine Hand über eurem, über meinem Leben, weil wir in seinen Augen kostbar sind. Und warum sind wir kostbar? Weil Gott so einen hohen Preis bezahlt hat durch das Blut Jesu Christi. Das ist ein unbezahlbarer Preis, das Blut Jesu Christi. Die King James Bibel übersetzt dieses hebräische Wort übrigens mit Juwelen. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als meine auserwählten Juwelen behandelt werden. Seht ihr den Gedanken? Wir sind Juwelen, wir sind Perlen, wir sind kostbares Eigentum Gottes durch das Blut Jesu Christi. Ja, und ich komme zum Schluss, wie es heute so viel Billigschmuck gibt, so gibt es heute auch so viel billiges Christentum, falsches Christentum, Namenschristentum. Wenn du Psalm 110 und das vollkommene Sühneopfer Jesu Christi wirklich verstanden hast, wenn du begriffen hast, was Jesus am Kreuz von Golgatha tat, was die Kraft seines Blutes ist, wenn du verstehst die tiefen Wahrheiten der Erlösung in der Heiligen Schrift und wie kostbar du bist bei dem Vater im Himmel, wenn du das begriffen hast, du, dann wirst du strahlen wie eine Perle. Und eine echte Perle von einer falschen zu unterscheiden, da braucht man eigentlich zwei Dinge. Da braucht man einmal gutes Licht und eine Lupe. Jede echte Perle unterscheidet sich von der anderen. Es gibt auf der ganzen Welt nicht zwei Perlen, die genau gleich aussehen. Aber falsche Perlen, die sehen alle gleich aus. Und seht ihr, ich sehe hier lauter Perlen vor mir und jeder sieht anders aus und in den Augen Gottes seid ihr alle ganz besondere Perlen, ganz besonders erlöste Menschen, jeder mit seiner Individualität, jeder mit seiner Berufung, jeder mit seinem Platz am Leib Jesu Christi. Ihr seid unendlich kostbar, weil das Blut Jesu euch zu seinem Eigentum gemacht hat. Und dann sagt Maleachi in Maleachi 3,18, dann werdet ihr wiedersehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Ihr Lieben, einmal, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann wird man sehen, wo die echten Perlen sind und wo die falschen Perlen sind, wo die wahren Frommen sind und wo die Scheinfrommen sind, wo die wahrhaftigen Christen sind und wo die Namenschristen sind. Du, und was für ein Vorrecht, dass wir dem Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks dienen dürfen. Und wollen wir ihm, unserem Herrn Jesus, dienen an dem Platz, wo er uns hinstellt.